Die weisen Männer aus dem Morgenland folgen einem Stern, finden irgendwann Jesus, beten ihn an und beschenken ihn mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sind wir mal ehrlich, die Worte Weise und Männer passen nicht immer ganz zusammen, oder? Ich glaube, wenn es die weisen Frauen aus dem Morgenland gewesen wären, dann wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. Ich glaube, sie wären früher angekommen, weil sie unterwegs nach dem Weg gefragt hätten. Wir Männer wissen, wo es lang geht, auch wenn wir uns verfahren. Und ich glaube, dass die Geschenkeauswahl ganz eine andere gewesen wäre. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ey, sowas kann nur passieren, wenn Männer Geschenke aussuchen, oder? Ich glaube, die weisen Frauen aus dem Morgenland hätten eher Pampers und Kuscheltücher und DM-Gutscheine mitgebracht, aber nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wir nennen sie gerne die heiligen drei Könige. Aber ist es für euch verkraftbar, wenn wir heute Nachmittag mit ein paar Mythen der Weihnachtsgeschichte brechen? Ist es okay? Halten wir das aus an so einem besinnlichen Abend? Okay, pass auf. Es waren keine Könige. Es waren Sterndeuter und das Wort, das in der Bibel verwendet wird, kann eigentlich noch besser mit Magier übersetzt werden oder mit Wahrsager. Und sie kamen aus dem Morgenland, also vermutlich aus Babylon, das ist im heutigen Irak. Und das war damals eine Hochburg des Okkultismus und der Zauberei. Das heißt, diese Männer, die hier kamen, waren nicht nur Männer, die gerne Horoskope lesen, sondern das waren die Horoskope schreiben. Und damit waren sie auch alles andere als heilig. Und selbst ob es drei waren, wissen wir nicht. Wir gehen davon aus, weil sie Gold, Weihrauch und Myrrhe, nämlich drei Geschenke bei sich haben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so ein wohlhabendes Komitee eine Reise von über 1000 Kilometer, das wäre der Weg, nur zu dritt zurücklegt, ist relativ unwahrscheinlich. Und ich muss euch nochmal enttäuschen, Melchior, Balthasar und Kaspar, diese Namen tauchen zum allerersten Mal im Jahr 800 nach Christus auf. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs wirklich so hießen, ist relativ gering. Aber ich bitte euch, das am 6. Januar für euch zu behalten, okay? Wenn die Sternsänger kommen. Man muss nicht alles sagen, was man weiß. Ihr seid gar keine heiligen drei Könige, ihr seid Wahrsager. Macht das nicht. Macht das nicht. Fakt ist, sie haben den Stern vom neuen König der Juden gesehen und das entzündet in ihnen so eine Sehnsucht, dass sie diese enorme Reise, und sie waren locker 1 bis 2 Monate unterwegs, dass sie diese Reise und die Strapazen auf sich nehmen und diesem neugeborenen Kind die Ehre zu erweisen. Und wo sucht man einen König als erstes? Im Palast, oder? Palast in der Hauptstadt. Kein Wunder, dass sie im Palast in Jerusalem ankommen. Und dann treffen sie dort auf den bisherigen König, Herodes der Große. Im Text haben wir gerade eben gelesen, dass Herodes der Große und ganz Jerusalem mit ihm erschrocken ist, als sie diese Nachricht gehört haben, dass ein neuer König geboren worden ist. Und um diese Reaktion so ein bisschen nachzuvollziehen, müssen wir kapieren, wie Herodes tickt. Kann ich ihn euch in einem Satz vorstellen? Herodes der Große, er war ein geisteskranker, unter Verfolgungswahn leidender, brutaler Psychopath. Diesen Titel, der Große, hat er sich selbst gegeben und er hat auch einige große Bauwerke errichtet, aber er hatte auch einen großen Dachschaden, weil dieser Kerl hat, ist historisch überliefert, seine eigene Ehefrau aus Eifersucht abschlachten lassen. Und weil er so Angst um seinen Thron hatte, hat er die zwei, auch historisch überliefert, die zwei nächsten Thronfolger töten lassen. Und das waren seine eigenen beiden Söhne. Das ist Herodes der Große. Und jetzt verstehen wir auch, wie er sich gefühlt und bedroht haben muss, als er diese Nachricht gehört hat, ein neuer König soll geboren worden sein. Und wir verstehen, warum ganz Jerusalem mit ihm erschrocken ist. Weil alle wussten, wenn Herodes so eine Nachricht bekommt, dann wird dieser Mann Köpfe rollen lassen. Was sich später leider auch bewahrheitet hat. Und unsere Weisen, unsere Magier werden nach Bethlehem geschickt und sie folgen einem Stern und finden tatsächlich Jesus. Und ich finde ihre Reaktion so eindrücklich. Sie waren nicht beeindruckt, weil was will einen an diesem Setting in so einer Hütte auch beeindrucken? Sondern sie waren absolut überwältigt. Die Beschreibung in der Bibel, als sie den Stern über dieser Hütte am Stehen sehen, waren sie sehr hoch erfreut. Das ist gut, oder? Das könnten wir in unseren Wortschatz mal wieder aufnehmen. Sie sind nicht nur gefreut, sondern sie waren hoch erfreut. Und nicht nur hoch erfreut, sondern sie waren sehr hoch erfreut. Ey, wenn du heute Abend Würstchen und Kartoffelsalat isst, sag es doch mal zur Köchin. Ich bin sehr hoch erfreut über dieses Essen. Und ihre Reaktion ist die, sie sehen Jesus und sie werfen sich vor ihm nieder. Sie sind nicht nur auf die Knie gefallen, wie wir es eben gelesen haben, sondern sie sind auf ihr Angesicht gefallen. Sie haben sich längs nach auf den Bauch vor Jesus gelegt, um ihn Anbetung zu zeigen. Und sie haben ihn beschenkt. Keinen Moment haben sie sich gefragt, ob sie hier richtig sind, sondern sie haben gemerkt, dieses Kind ist wirklich der König der Könige, der den Lauf der Geschichte für immer verändern soll. Und sie reagieren nicht mit einem seichten Applaus, sondern mit völliger Hingabe. Ist doch faszinierend, oder? Da könnte man eine extra Predigt draus machen. Dass Gott sich zuallererst einheimischen Außenseitern, den Hirten, und dann okkulten Ausländern offenbart. Ich glaube, da drin steckt eine Botschaft. Du kannst Gott mit deinem Lebenslauf, mit deinem Stammbaum, mit deinen Errungenschaften, mit deinen guten Werken nicht beeindrucken. Überhaupt nicht. Er sehnt sich nach Menschen, die es ernst meinen und die sich ihm hingeben. Ohne Ansehen der Person. Und dann kommen diese drei Weisen und haben Geschenke dabei. Das ist das geheime Zeichen, Tanko, wenn du dich gerade fragst. Du kannst jetzt nach vorne kommen mit deinem Geschenk. Ein Applaus für unsere drei Weisen. Stellt euch mal hier zusammen auf, dass jeder euch sieht. Wie geht's euch nach der langen Reise?
Gut.
Wie lange wart ihr jetzt ungefähr unterwegs?
1000 Kilometer.
Die hören zu während der Predigt. Und ich habe gehört, dass ihr Geschenke mitgebracht habt. Anni, was hast du denn dabei?
Gold.
Gold. Ihr Lieben, in diesen Geschenken steckt eine Botschaft. Und die wollen wir jetzt gemeinsam auspacken. Anni hat Gold dabei. Und Gold ist ein Zeichen dafür, dass Christus nicht nur irgendein historischer Lehrer ist und ein paar gute Ratschläge hat, sondern es ist von Anni das Statement, Jesus, du bist der König. Tanko, was hast du dabei?
Möhren.
Dann machen wir dich als Letztes. Was hast du dabei?
Ich habe Weihrauch dabei.
Weihrauch. Weihrauch. Weihrauch ist ein Harz, ein Baumharz, das eigentlich immer der Priester im Tempel verbrannt hat und es sollte ein Wohlgeruch für Gott sein. Kann es sein, dass in diesem Geschenk diese krasse Botschaft steckt, weil Christus Weihrauch empfängt, dass er nicht nur ein spiritueller oder charismatischer Meister ist, sondern Gott, der würdig ist, Weihrauch zu empfangen? Und Tanko, jetzt du.
Möhren.
Möhren? Ja, sorry. Was um alles in der Welt ist Myrrhe?
Weiß ich auch nicht.
Hast du halt einfach mal mitgebracht. Gab einem Angebot, hast du gedacht, nehm mir mit. Ich erkläre es euch, okay? Pass auf. Myrrhe ist auch ein Baumharz, was aus einer Rinde gewonnen wird. Und Myrrhe wurde eigentlich verwendet, um Verstorbene einzubalsamieren. Tanko ist ein seltsames Geburtsgeschenk, oder? So Myrrhe. Wer denkt bei einer Geburt an die Beerdigung? Kann es sein, dass dieses Geschenk schon ein prophetisches Bild darauf ist, dass Jesus der Retter der Welt ist, der eines Tages für die Schuld der Menschen sterben wird, um sie auf sich zu nehmen? Und wir lesen in den Evangelien, im Neuen Testament der Bibel, wird schwer das Gold, gell? Das Harzzeug ist auch leichter. Wir lesen in den Evangelien, dass Christus, nachdem er gestorben ist, mit Myrrhe und Aloe einbalsamiert wurde. Hier dieses Statement von Tanko: Christus, du bist nicht nur ein historisches Vorbild, sondern du bist der Retter der Welt, der für die Sünden der Welt gestorben ist. Hey, ich danke euch, dass ihr so einen langen Weg auf euch nimmt. Und warte, ich habe noch was für euch. Ich will, dass ihr was wisst. Schaut mich an, das ist nur für euch. Die sind gar nicht da. Ihr könnt die Geschenke hier hinlegen, die lassen wir da stehen. Weil die wollt ihr ja schenken, gell? Ja? Gut. Und die Sache ist die, wenn man zu Jesus kommt, dann lässt man zwar immer was los, wenn man ihm was schenkt, und man verliert erstmal etwas, aber man geht nie mit leeren Händen nach Hause. Und weil ihr jetzt keinen Stern mehr habt, der euch navigiert, habe ich euch 3 Smartphones besorgt. Da könnt ihr einfach Google Maps aufrufen, sagt euch den Weg. Und wenn ihr unterwegs in den Unterzucker kommt, könnt ihr einfach reinbeißen. Die schmecken nämlich sehr süß. Die kann man essen. Das können eure Smartphones nicht. Hä? Ein Applaus für unsere Weisen. Danke euch. Und die Sterndeuter lassen ihre Geschenke da und sie verschwinden. Und ab diesem Moment hören wir nie wieder etwas von ihnen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ihr Besuch erscheint in meinen Augen so sinnlos, so unvernünftig, so verschwenderisch, so ineffizient. So eine Reise auf sich zu nehmen von über 1000 Kilometer zur damaligen Zeit mit allen Hürden und Lasten und Gefahren, was es mit sich gebracht hat. Für diesen kurzen Moment, hat sich das überhaupt gelohnt? War es der Aufwand wert? Und ich glaube zutiefst, dass diese Männer dort in Bethlehem etwas gefunden haben, was die Strapazen und Kosten der Reise bei weitem in den Schatten stellt. Im Neuen Testament der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 9, lesen wir: Wir danken Gott für seinen Sohn, ein Geschenk, das so wunderbar ist, dass es sich nicht in Worte fassen lässt. Ich glaube, diese Männer haben verstanden, dass sie zwar Geschenke gebracht haben, aber dass sie eigentlich diejenigen waren, die beschenkt wurden. Und ich will uns daran erinnern, dass wir an Weihnachten das Größte und Schönste und Wunderbarste und nicht in Worte fassbare Geschenk aller Zeiten feiern. Nämlich, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus geschenkt hat. Und Jesus kam auf diese Erde als Kind, unscheinbar, in Windeln gewickelt. Und er ist herangewachsen, hat ein sehr zurückhaltendes Leben erstmal geführt. Und dann begann irgendwann sein öffentlicher Dienst und er hat begonnen zu lehren. Hat Menschen geliebt. Hat sie gesund gemacht. Hat sie befreit. Und wurde irgendwann ans Kreuz geschlagen. Und er ist gestorben. Aber wir wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Und mir ist wichtig, dass wir heute Nachmittag verstehen, das hat Jesus nicht gemacht, weil er ein guter Lehrer ist oder ein historisches Vorbild oder ein spiritueller Meister, sondern er hat es getan, weil er der Sohn Gottes ist, der die Schuld, die dich von Gott trennt, auf sich genommen hat. Verstehe bitte heute Nachmittag, dieses Werk von Christus am Kreuz hat heute etwas mit dir zu tun. Er hat es für dich getan, weil er dich liebt und weil er nicht mit ansehen kann, wie du in eine falsche Richtung läufst und ein Leben führst ohne den Schöpfer. Und ich glaube, dass Gott dir Frieden geben möchte, dass er dir Freude schenken möchte, dass er deinem Leben Richtung schenken möchte, dass er Identität für dich hat, dass er Hoffnung für dich hat, die über dieses zerbrechliche Leben hinausreicht. Ich glaube, dass Jesus dich heil machen möchte, dass er dich in Freiheit versetzen möchte und dass er dich retten möchte. Weil wir uns nicht selbst retten können und manchmal nicht mal kapieren, dass wir überhaupt Rettung nötig haben. Aber du kannst die Schuld, die auf deinem Leben lastet, weder ausradieren noch kompensieren. Der Einzige, der das kann, ist Gott selbst. Und er hat es getan durch das größte Geschenk aller Zeiten, nämlich durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und wisst ihr, beim Umgang mit Geschenken, da können wir von Kindern lernen. Was passiert, wenn du ein schönes Geschenk hast und einem kleinen Kind in die Hand drückst? Pfau. Mit oder ohne Dankeschön? Das Ding wird angenommen, oder? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ihr Lieben, Geschenke müssen angenommen werden. Und wir können dieses Geschenk in Jesus im Glauben annehmen. Und ich werde gleich die Frage stellen, wer dieses Geschenk annehmen möchte. Weil ich glaube, dass du an Heiligabend 2024 Jesus Christus dein eigen nennen kannst. Aber ich will vorher sehr deutlich sein und dir auch das Kleingedruckte vorlesen. Ich will dir nichts verschweigen. Weil wisst ihr, die Sterndeuter haben einen sehr hohen Preis bezahlt. Und ich glaube, dieses Geschenk, was wir in Christus haben, anzunehmen, kostet dich sehr viel. Weil es bedeutet, dein ganzes Vertrauen und dein ganzes Leben auf Christus zu setzen. Jesus ist kein Add-on in deinem Leben, kein Plug-in, kein Ersatzrad, was man rausholt, wenn man irgendwo mal einen Platten hat. Er ist keine extra Zutat, die deinem Leben einfach ein bisschen Würze gibt, sondern er möchte dein König, dein Gott und dein Retter sein. Und dieses Geschenk anzunehmen bedeutet, von seinem alten Leben umzukehren und sein Vertrauen und sein Leben auf Christus zu setzen. Es bedeutet, erstmal etwas loszulassen, um Christus zu empfangen. Wer weiß, dass man leere Hände haben muss, um Geschenke anzunehmen. Und dieses Geschenk in Christus anzunehmen oder es abzulehnen, die Entscheidung liegt bei dir, hat Konsequenzen, egal wie du dich entscheidest. Der 24. gilt ja noch als Werktag, deswegen möchte ich einen französischen Mathematiker zitieren. Habt ihr da noch die Kompetenz für? So, seid ihr noch fit? Noch nicht im Feiertagsdelirium? Erst ab heute Abend wird geschlemmt. Der französische Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, Blaise Pascal, der geht die Jesus-Frage sehr rational und wahrscheinlichkeitstheoretisch an. So ein richtiger Kopfmensch. Und zwar sagt er, ja, denkt doch mal logisch drüber nach. wenn du an Gott glaubst und am Ende stellt es sich raus, dass es ihn gar nicht gibt, dann hast du nichts verloren. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit hast du ein gutes und moralisch hochwertiges Leben geführt. Wenn du an Gott glaubst und du stellst am Ende fest, es gibt ihn wirklich, dann hast du alles gewonnen. Wenn du hingegen nicht an Gott glaubst und es stellt sich am Ende heraus, ja, war ja eh alles Quatsch, es gibt gar keinen Gott, dann hast du weder verloren noch gewonnen. Aber wenn du nicht glaubst und am Ende stellt sich heraus, es gibt ihn doch, dann hast du alles verloren. Ich sage es in den Worten des Mathematikers, die Weigerung, eine Entscheidung zu treffen, ist faktisch eine Entscheidung gegen den Glauben. Die Wahl zwischen Glauben und Unglauben ist aber nicht irgendeine, sondern die wohl wichtigste Wahl eines jeden Lebens. Schließlich winkt die ewige Seligkeit und es droht die ewige Verdammnis. Und du kannst von diesem Statement halten, was du möchtest, aber ich finde, unser Freund Pascal macht einen ordentlichen Punkt, indem er sagt, es gibt zwei mögliche Reaktionen auf Christus. Du reagierst mit Glaube oder mit Unglaube. Du nimmst das Geschenk an oder du lässt es sein. Mehr Auswahl lässt uns Jesus nicht. Und auch in unserer Geschichte sehen wir genau diese beiden Reaktionen. Wir haben auf der einen Seite Herodes den Großen. Er reagiert mit Ablehnung. Aus Eifersucht zettelt er kurze Zeit später einen der größten Kindermorde der Geschichte an und stirbt wenige Jahre später an einem Magengeschwür. Die Weisen reagieren mit Annahme, mit Anbetung. Und über ihr Ende ist uns nichts bekannt. Es gibt ein Für oder Gegen, aber keine neutrale Schweizposition. Gibt es in dieser Frage nicht. Und die Sterndeuter sind vor Christus auf ihr Angesicht gefallen. Und du brauchst dir keine Gedanken machen, dazu fordere ich dich nicht auf. Aber dennoch fordere ich dich dazu auf, heute Nachmittag einen sehr mutigen Schritt zu tun. Und wenn du hier bist und merkst, dass Christus jetzt gerade an dein Herz klopft und du sagst, Jesus, von heute an möchte ich mein Vertrauen auf dich setzen, ich will dir glauben, ich gebe dir mein Leben in deine Hand. Du sollst mein König, mein Gott und mein Retter sein. Wenn du dieses Geschenk in Christus heute Nachmittag annehmen möchtest, möchte ich dich einladen, jetzt dort, wo du bist, an deinem Platz, aufzustehen. Ich weiß, es ist ein Moment, der sehr viel Mut erfordert. Aber ich merke, wie Gott um Herzen wirbt. Und ich stelle ein letztes Mal nochmal diese Frage. Wenn du Christus in dein Leben näher aufnehmen möchtest und du merkst, wie er zieht, dann bitte nimm dieses Geschenk an und mach es gerne sichtbar. Ich danke euch. Und wir wollen jetzt noch beten. Und ich möchte uns einladen, dass wir dazu alle gemeinsam aufstehen. Wenn Christus dein ist, dann kannst du schnell stehen. Und ich weiß, dass es eine sehr herausfordernde Frage war und der eine oder andere vielleicht sogar der Meinung ist, dass sowas an einem Heiligabend-Gottesdienst nicht sein muss. Aber das ist mir egal. Vielleicht ist jemand hier, der diese Entscheidung still in seinem Herzen treffen möchte. Ist auch okay. Aber ich möchte dich daran erinnern, dass Jesus sagt, wer vor den Menschen zu mir steht, zu dem werde ich mich vor meinem Vater stellen. Wir wollen zusammen beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Und wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist. Und wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dich lieben und unser Vertrauen auf dich werfen. Du bist unser Herr und du bist unser König. Und ich bete, Christus, dass du in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus die Hauptsache bist. Wir ehren dich. Du bist unser König, unser Gott und unser Retter. Und die ganze Gemeinde sagt Amen. Und diesen König aller Könige wollen wir jetzt noch gemeinsam anbeten. Das heißt, du darfst gerne stehen bleiben und wir singen ihm noch ein Lied zu.